Mit der ersten Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention 2006 soll laut Artikel 24 auch für Deutschland jedem Kind das Recht gewährt werden, am gemeinsamen, vorurteilsfreien Unterricht teilzunehmen, unabhängig von sozialer, körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung. Ein selbstständiges Lernen miteinander und voneinander baut Hemmungen und Vorurteile ab.
Auch das Thüringer Förderschulgesetz schloss sich an und verankerte, dass jedem Kind zusteht, sich im gemeinsamen Unterricht zu entwickeln. Inklusion und Integration steht also auf vielen Papieren in dick gedruckten Lettern. Doch wie sieht die Praxis aus? Welche sozialen Barrieren und bürokratische Hürden müssen von Kindern, ihren Eltern und den Schulen genommen werden, damit das zu fördernde Kind eine Schulzeit wie jedes andere Kind genießen und erleben kann?
Eine wichtige Unterstützung, die Kinder bzw. Schulkinder zu mehr Normalität verhelfen soll, ist die sogenannte Schulbegleitung. Und genau die steht heute im Mittelpunkt unserer Sendung.
Guten Tag. Zum Thema Schulbegleitung haben wir eingeladen die Bereichsleiterin für Behindertenhilfe, Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe bei der AWO Thüringen. Guten Tag, Doris Sieber.
Guten Tag.
Als Schulbegleiter betreut er ein Kind an einer Schule in freier Trägerschaft. Guten Tag, Detlef Zimmer.
Hallo.
Dann begrüßen wir ganz herzlich den Vater von dem Vincent, der von dem Detlef Zimmer betreut wird. Guten Tag, Michael Menz.
Hallo, guten Tag.
Wir begrüßen als Lehrerin an der staatlichen Grundschule 7, nämlich der Moritzschule hier in Erfurt, die Frau Petra Feitenhansel. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Und sie ist ebenfalls Schulbegleiterin und arbeitet eben an der Moritzschule hier in Erfurt. Guten Tag, Steffi Grube.
Hallo, guten Tag.
Dieses Thema bespricht man natürlich nicht ohne einen Vertreter des Schulamtes. Wir hatten eingeladen, leider musste die Vertreterin kurzzeitig absagen, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen und die offenen Fragen trotzdem so gut wie möglich zu beantworten.
Interessiert, recherchiert und eingeladen zum Thema Schulbegleitung haben Katja Hinz
und Nadine Sabbat von Radio Frei. Wir möchten in der ersten Runde verschiedene Ausgangssituationen mit Ihnen mal besprechen, um herauszufinden, wie das funktioniert, wie man überhaupt als Eltern einen Schulbegleiter bekommen kann für sein Kind. Und da richtet sich die erste Frage an den Herrn Menz. Wie war bei Ihnen die Ausgangssituation?
Ausgangssituation, zunächst einmal über die Erkrankung zu wissen, dass es einen großen Bedarf mal geben wird. Und so starteten wir die Recherche, wie könnte man das Ganze angehen. Ja, sind wir übers Internet, auch hilfreiche Kollegen in der Freien Waldorfschule haben uns da mitgeholfen, im Freundeskreis. Ja, und so lernt man auch wieder immer mehr Menschen kennen, denen es ja auch so ging und geht. Und dazu bekommt man dann genug Informationen für seine eigene Stadt. Ja, und so wurde ein Kreis draus und man wusste genau, wo man sich hinwenden muss. Und das war dann der Träger, bei dem Herr Zimmer, unser Integrationshelfer, angestellt ist. Da haben wir erstmal den Kontakt dahin aufgenommen. Die Frau Becker war das.
Sie sind ja nun Mitbegründer der Waldorfschule hier in Erfurt auch. Gab es vorher schon die Situation, dass da auch Kinder mit Förderbedarf integrativ beschult wurden?
Nein, der Vincent sozusagen ist das Pilotprojektkind. Das ist das erste Kind mit diesem Förderbedarf. Und es ist auch so, dass andere Kinder durch die Eltern davon Kenntnis bekommen haben, beziehungsweise die Eltern von den Kindern, und auch sich auf den Weg gemacht haben und anzufragen, natürlich auch bei der Schule. Und da gibt es mittlerweile auch schon, ich gucke mal zu Herrn Zimmer, das zweite Kind.
Es gibt inzwischen ein Kind mit Down-Syndrom, das in die vierte Klasse eingeschult worden ist.
Wie sieht denn die Situation in der Schule aus, Frau Feitenhansel, wenn Sie als Lehrerin feststellen, für ein Kind in unserer Klasse besteht Förderbedarf? Welche Schritte gehen Sie weiter?
Wenn ich in meiner Schule diese Situation habe, dass ich merke, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht, egal ob das körperlich oder geistig ist oder ob es Defizite hat im sozialen Bereich, wende ich mich als erstes an die Eltern und versuche, das zu hinterfragen und sie darauf aufmerksam zu machen. Ich darf natürlich keine Diagnosen stellen, das steht mir auch nicht zu, aber die Eltern sind sehr dankbar, denn sie brauchen die Hilfe, die wir ihnen geben können, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir können Hinweise geben, der Arzt muss eingeschaltet werden und vielleicht eventuell das Jugendamt. Und dann geht es so weiter, wie der Vati gesagt hat, die Eltern müssen sich selber orientieren und die Hilfe beanspruchen.
Frau Sieber, Wohin wenden sich denn Eltern dann? An das Sozialamt oder an das Schulamt?
Seitdem Thüringen in seinem Förderschulgesetz den gemeinsamen Unterricht hat und dann auch in einem Satz beschrieben hat, der gemeinsame Unterricht, der wird bei Bedarf über einen Integrationshelfer, Schulbegleiter sichergestellt, ist genau der Weg, dass die Eltern, wenn sie von der Schule informiert worden sind, dann vom Arzt die Diagnose haben, ja, es ist eine Behinderung, denn nur Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben einen Rechtsanspruch auf eine Schulbegleitung, wenden sich dann entweder an das Sozialamt bei einer körperlichen, einer geistigen und einer Lernbehinderung oder an das Jugendamt bei einer seelischen Beeinträchtigung. Dann geht die ganze Bürokratie, will ich auch mal sagen, weiter, indem man mit dem Jugendamt, Sozialamt und dem Schulamt gemeinsam den Bedarf des Kindes absteckt und dann den Eltern auf Antragstellung einen Schulbegleiter zur Seite stellt, beziehungsweise dem Kind.
Welche Anträge und Gutachten sind erforderlich?
Der Antrag muss ein Antrag auf Eingliederungshilfe sein, denn die Schulbegleitung ist eine Maßnahme der Eingliederungshilfe und dafür gibt es beim Sozialamt auch ein Antragsformular. Das gleiche Antragsformular hat auch das Jugendamt und die Eltern sind in der Mitwirkungspflicht und müssen dieses dann ausfüllen. Und dann wird der Antrag immer mit Beifügen von Gutachten des Arztes gewährt.
Gibt es da eine Frist für den Bewilligungszeitraum? Also würde das dann zum Beispiel die ganze Grundschulzeit abdecken oder ist das immer auch für ein Schuljahr befristet?
Eingliederungshilfe ist personenbezogen und auch Schulbegleitung und wird in der Regel für ein Schuljahr gewährt. Im Laufe des Schuljahres gibt es dann Gespräche mit den Eltern, mit der Schule, immer unter Einbeziehung des Schulbegleiters. Und dann wird geschaut, ob die Maßnahme weiterhin erforderlich ist und dann wird auch ein zweites und drittes und weiteres Schuljahr gewährt.
Nun haben Sie ja schon Erfahrung bei der AWO zum Thema Schulbegleitung. Sie haben ja auch ein Qualifizierungsprojekt ins Leben gerufen. Können Sie vielleicht uns da beschreiben, worum es da genau ging, welche Ziele und vielleicht auch welche Ergebnisse Sie erzielt haben?
Auf den Weg haben wir uns gemacht mit dem Projekt quasi Qualifizierung von Schulbegleitern, um genau auch mal abzubilden, was braucht es, um Schulbegleitung effizient und effektiv zu etablieren. Das war eine Qualifizierungsmaßnahme, die auch ein ESF-Projekt war. Das heißt, es wurde auch gefördert. Und hier waren 45 Schulbegleiter im Zeitraum von 3 Jahren in die Lage versetzt, eine Qualifizierung vorzunehmen. Die waren in verschiedenen Modulen geteilt, einmal im rechtlichen Bereich, ich will jetzt auch nicht alle aufzählen, dann war für Behinderungsarten, Pflege war dabei, also es war ein recht umfangreiches Programm. Und Ziel dieses ganzen Curriculums war es, einmal Standards zu entwickeln, um den Schulbegleiter, der ja nirgendwo einen fachlichen, verbrieften Darstellung hat. Also es gibt keine Qualifikationsansprüche. Es wird ja immer abgestellt auf das Kind oder den Schüler, was er braucht. Und da war es einmal eine Entwicklung eines Curriculums zur Qualifizierung der bereits tätigen Schulbegleiter. Dann ein zweites Ziel, Erprobung und Anpassung des Curriculums in den 3 Qualifizierungsdurchgängen. Erarbeitung eines Handlungsleitfadens für thüringenweite Nutzung, also das sollte die Nachhaltigkeit bedeuten. Dann sollte durch diese Qualifizierung ein Anstoß zur Kooperation aller beteiligten Akteure im Bereich der Schulbegleitung sein. Es sollten Netzwerke gegründet werden und geknüpft werden. Und als letztes und auch als ganz wichtigen Punkt die politische und gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das Thema integrative Beschulung in Thüringen.
Ihr hört Radio Frei. Unser heutiges Thema ist Schulbegleitung und weiter geht es nach einer kurzen Musik.
Unsere Gäste zum Thema Schulbegleitung sind heute im Studio Doris Sieber von der ABE der Wohlfahrt Thüringen, Detlef Zimmer als Schulbegleiter vermittelt vom Aktiv-Lebenskonzept. Er begleitet den Sohn in die Waldorfschule von dem heute anwesenden Michael Menz, Petra Feidenhansel als Lehrerin an der Moritzschule in Erfurt und die in ihrer Klasse tätige Schulbegleiterin Steffi Grube.
Frau Grube, Sie sind Schulbegleiterin in einer staatlichen Grundschule. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich habe mich bei der AWO beworben, weil mich einfach der Beruf interessiert hat. Ja, und dann kam es zum Treffen zwischen dem Kind und der Mutti. Und das hat dann funktioniert und so bin ich Schulbegleiterin geworden.
Was sind Sie von Ihrer Ausbildung her?
Ich habe eine Ausbildung angefangen zur Physiotherapeutin, konnte die aber leider aus familiären Gründen nicht beenden, hatte mir aber da schon das Ziel gesetzt, dass ich eigentlich mit Kindern arbeiten wollte. Da ich auch selbst einen körperbehinderten Jungen habe, der mittlerweile aber erwachsen ist und meine Hilfe nicht mehr benötigt.
Nun gucken uns viele immer ganz komisch an, wenn wir sagen, wir machen einen Beitrag zum Thema Schulbegleitung. Was ist denn das? Also woher haben Sie überhaupt erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, als Schulbegleiterin zu arbeiten?
Eine Bekannte von mir ist auch als Schulbegleiterin tätig und dadurch wusste ich, dass es den Beruf gibt. Allerdings war es für mich ganz schwer, erstmal rauszufinden, wer stellt Schulbegleiter an, wer benötigt welche. Weil ich habe mich nicht direkt auf eine Stellenausschreibung beworben, sondern ich habe im Internet recherchiert, habe dann bei Schulämtern angerufen und die haben mich dann informiert, dass das halt Träger machen und habe mich dann einfach mal bei der AWO beworben und bin zum Glück bei Frau Siebo gelandet gleich beim ersten Telefonat.
Herr Zimmer, seit wann engagieren Sie sich als Schulbegleiter?
Na, 4 Jahre inzwischen. Ich bin 25 Jahre in Druckereien tätig gewesen. Die letzten 4 Jahre meiner Druckerlaufbahn, sage ich mal, habe ich in einer Druckerei verbracht, die dem Behindertenverband angegliedert war. Und dort hatte ich erste Kontakte mit Behinderungen und mit Behinderten und bin dann später, nachdem ich aus der Druckerei raus war, von einer ehemaligen zeitweiligen Geschäftsführerin, die jetzt dem Aktivleben-Konzept als Geschäftsführerin vorsitzt, angesprochen einfach in meiner Arbeitslosigkeit, ob ich nicht Interesse hätte, eben in der Richtung zu arbeiten. Und ich hatte dann ein gutes Vierteljahr Zeit, mir Gedanken über diesen totalen Wechsel zu machen und war eigentlich sehr neugierig drauf und habe es auch bis heute nicht bereut.
Sie betreuen den Sohn vom Herrn Menz. Vom Kennenlernen bis zum Schulalltag, wie muss man sich das vorstellen? Herr Menz, wie sind Sie überhaupt zu dem Herrn Zimmer gekommen?
Ja, das war so, dass wir den Weg dann zum Aktivleben-Konzept gefunden hatten, im Gespräch vorher im Telefonat mit der Frau Becker eine Einladung bekommen hatten sofort. Und da gab es auch schon das erste Zusammentreffen und das war, wie gesagt, sofort Sympathie entwickelt im Gespräch. Und man ist ja dann schon als betroffenes Elternteil doch sehr, sehr suchend, sehr sensibel. Und als wir dort raus sind, das war für uns so wie der doch etwas größere Lottogewinn. Wir sind auch jetzt privat recht gut miteinander und können uns aufeinander verlassen. Und das ist auch das A und O, dass so eine Konzepte auch nach außen funktionieren, nach innen und nach außen.
Wie war das so? Also Sie haben sich dann zum ersten Mal bei Aktivleben-Konzept begegnet. War da der Vincent schon dabei oder gab es dann erstmal so einen Kennenlerntag? Oder, also ich stelle mir vor, man kann ja jetzt nicht so einen fremden Mann an die Seite eines Erstklässlers stellen und sagen, so, der ist jetzt den ganzen Tag mit dir in der Schule unterwegs.
Jetzt muss ich kurz nachdenken. Der Vincent war auf alle Fälle mal mit dabei. Ob das jetzt beim allerersten Mal war?
Es gab Schnuppergespräche. Wo er mehrere Schulbegleiterkandidaten, sage ich mal, auch kennengelernt hat.
Genau, ja, das ist ja auch wichtig für ihn. Und bei ihm hat es eben auch gleich zick Zungen gemacht. Und da ist der Funken gesprungen, genau. Also der Vincent war auch schon mit dabei. Ne?
Ist das so ein bisschen festgelegt, dass ein Junge, sag ich mal, eine männliche Bezugsperson bekommt, auch um vielleicht dann in Pubertätszeiten da ein bisschen Hemmungen abzubauen? Gibt es da irgendwelche Richtlinien?
Richtlinien vielleicht, wenn die Eltern oder die Kinder das selbst mitentscheiden könnten. Bei uns ist es tatsächlich so, dass der Vincent sich das schon irgendwo sehr gewünscht hat. Es ist tatsächlich praktisch. Es geht in den Intimbereich mit sehr rein, Toilettengänge etc., Transfer von Rollstuhl in auf die Toilette und so weiter. Bei Klassenfahrten, dann ist es halt, wenn keine Toilette da ist, ein anderes Gefäß. Das ist schon besser, wenn das jetzt geschlechterspezifisch bleibt.
Herr Zimmer, wie sieht der Schulalltag aus? Holen Sie den Vincent zu Hause schon ab und begleiten ihn den ganzen Tag über?
Die Frage nach den Fahrdiensttätigkeiten oder sowas hat sich erübrigt, da der Weg zur Schule auch am Hause Menz vorbeiführt. Und so haben wir uns ausgemacht, dass ich ihn früh abhole, mit ihm zusammen ganz normal zur Bushaltestelle gehe. Wir fahren also mit dem Bus bis nach Beschleben raus in die Schule. die Begleitung über den Tag, also kompletter Schulalltag. Mit einem Ausziehen, Toilettengängen, wie gesagt. Vincent benötigt eigentlich nur motorische Unterstützung, also Defizite, die er hat, werden durch mich ausgeglichen. Das Vereinskonzept ist so ausgelegt, dass wir eigentlich nur unterstützen wollen, um praktisch Selbstwertgefühl und Eigeninitiative der Kinder auch zu fördern und zu fordern. Ja, und das sind praktisch Sachen wie Sportunterricht, Werken, also handwerkliche Sachen, wo er Hilfe braucht, bei der Handarbeit manchmal. Sportunterricht sowieso anfangs auch sehr intensiv, bevor die Sportlehrer eingearbeitet waren, dass die praktisch selber Konzepte entwickelt haben. Also immer dort, wo Vincent Hilfe braucht, bin ich praktisch als sein Schatten zur Stelle, sei es auch nur, um eine Tür zu öffnen.
Wie stellt man sich das in den Pausen vor?
Ich begleite ihn praktisch im Außengelände mit. Ich muss dazu sagen, dass wir fast 2 Jahre das große Problem hatten, dass die Schule nicht barrierefrei war. Muss man sich praktisch vorstellen, dass ich mit dem Rollstuhl Treppen hoch und runter bin. Das Problem, sozial integriert zu sein, bestand bei Vincent nie, weil ja bei Kindergarten und Eingangsklasse, also Vorschule, die Hälfte der Schüler dort kennt und die soziale Integration eigentlich gar keine Fragestellung mehr aufwirft in dem Sinne. Ne? Also im Außengelände, der Junge hat halt auch Wünsche, da und dorthin zu kommen und wenn ich sage Gelände, dann meine ich Gelände. Es ist also Gartengrundstück hinten dran mit allerlei Unwegsamkeiten. Im Zug der Zeit hat sich das alles ein bisschen auch so verbessert, dass er mit dem Rollstuhl auch im Gartengelände quasi überall hinkommt. Es gibt inzwischen Fahrstuhl, Pausenbegleitung bei Bedarf, Unterrichtsunterstützung bei Bedarf und dann den Heimweg halt mit dem Bus wieder.
Herr Menz, vielleicht können Sie so ein bisschen sich dazu äußern, was denn der Vincent auch über seine Position mit Schulbekleidung in der Klasse sagt, wie es ihm damit geht.
Also das war am Anfang schon so, dass die Kinder schon geschaut haben, was macht denn der da mit dem Vincent? Es war dann auch bald mehr unsichtbar, dass eben nur der Rollstuhl kam. Der Rollstuhl kam dann auch erst während der Schulzeit. Vorher war das Laufen noch möglich. Ja, dann war das eigentlich die Definition schon klar. Mensch, der ist ja dafür da, für den Vincent. Das Ganze hat sich so auch aufgelockert, dass natürlich auch ein Handschlag, wenn irgendwo mal ein anderes Kind, kannst du mir mal helfen und so, könnte der Zimmer jetzt im Radio, sieht man das Nicken nicht, bestätigen, dass es nicht so sein sollte und auch nicht so ist, dass der Herr Zimmer nur der Schatten ist von dem Vincent. Die Permanenz ist für den Jungen da zu sein, aber Inklusion ist ja hier einfach, das definiert sich, wenn man das mal ein bisschen beobachtet hat, durch die Beobachtung heraus, es ist ein Miteinander, mit allen zusammen. Da ist der Helfer ein Teil der ganzen Gemeinschaft auch, so wie der Vincent halt auch in der Gesellschaft dort. Wunderbar.
Das ist jetzt nicht die Werbetrommel für eine Waldorfschule, aber was man einer Schule, die jetzt gerade expandiert und sich erweitert, am besten wünschen kann, ein Kind zu haben wie der Vincent. Da wären bestimmte Gedanken Selbstläufer bei der Planung von neu zu bauenden oder für den Architekten neu zu gestaltenden Schulräumen. Es ist super praktisch, schon so ein Kind an der Schule zu haben. Auch wenn natürlich diese ganzen Bauten sowieso jetzt alle behindertengerecht und so weiter sein müssen.
Nach der nächsten Musik gehen wir in eine offene allgemeine Fragerunde.
Wir würden jetzt mal mit der offenen Fragerunde starten. Wer entscheidet denn, welche Schule mein Kind, das jetzt einen Förderbedarf zugeteilt hat, wer entscheidet, wo mein Kind die Schule besuchen darf?
Letztendlich entscheiden die Eltern das. Und zwar werden sie ja vom Schulamt dahin geführt, dass ein Schulbegleiter beantragt wird. Und dann wird für das Kind, wenn die Eltern selber keine Vorstellung oder keinen Wunsch haben, beraten, in welche Schule die Kinder gehen. Und da wird natürlich erstmal die Grundschule angeboten oder eben die freien Schulen. Als nächstes, es wird auf jeden Fall ein entsprechender Platz für das Kind gesucht. Es wird nicht willkürlich im Wohngebiet die Schule angeboten. Denn es muss auch, wie gesagt, der passende Lehrer gesucht werden, der die Aufgabe übernimmt. Und der Schulbegleiter, das muss schon funktionieren. Ja, und wenn die Eltern eine klare Vorstellung haben, wo sie ihr Kind hingeben, dann ist es eigentlich auch kein Problem.
Jetzt ist der Bedarf festgestellt, der Schulbegleiter gefunden, die Schule gefunden. Wer schließt mit wem Verträge ab und worüber?
Also das Vertragswesen. Immer wenn ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Schulbegleiter eine Schule besucht, egal ob Grundregel oder Gymnasium, ist das auch immer im Einvernehmen mit dem staatlichen Schulamt oder mit dem örtlichen Schulamt zu beziehen. Und genau dieser Vertrag für die Eingliederungshilfe und für den Schulbegleiter wird mit dem jeweiligen Kostenträger Sozialamt oder Jugendamt geschlossen. Und den schließen die Eltern. Die Eltern schließen eine Vereinbarung und sagen, das ist ja dann auch festgestellt worden, wie viele Stunden bekommt das Kind Schulbegleitung. Das steht in dem Vertrag. Das ist ein Vertrag im Bereich der Eingliederungshilfe oder im Bereich der Jugendhilfe. Dann haben die Eltern die Bestätigung und dann können sie sich einen Träger aussuchen, der Schulbegleitung anbietet. Und dann ist im Prinzip das zweite Vertragsverhältnis, dass die Eltern sagen, ich schließe mit einem Träger, mit einem freien Träger, den Vertrag, dass er die Schulbegleitung mir bereitstellt. Und das ist dann die zweite Hälfte des Vertragswerkes. Oder Eltern haben auch die Möglichkeit, Schulbegleitung übers persönliche Budget vollkommen selber zu arrangieren. Persönliches Budget heißt natürlich auch, sämtliche Arbeitgeberpflichten zu übernehmen, die ich in einem Vertragswerk mit einem freien Träger, Aktivleben e.V. oder der Arbeiterwohlfahrt selber dann nicht brauche, sondern es ist der freie Träger dann für zuständig, bei Krankheit, Urlaub, einen zweiten Schulbegleiter zu stellen und Ersatz zu stellen. Und auch die ganzen finanziellen Abwicklungen mit dem Kostenträger dann zu arrangieren.
Müssen sich die Eltern an den Kosten auch beteiligen?
Schulbegleitung ist eine Maßnahme, wie gesagt, der Eingliederungshilfe und ist für die Eltern kostenfrei.
Gibt es im Moment noch irgendwo einen Punkt, wo das Schulamt, ein Arzt, die Schule an sich sagen kann, bis hierher und nicht weiter, dieses Kind kann nicht inklusiv beschult werden, auch trotz eines Schulbegleiters?
Das ist eine Gewissensfrage. Was heißt bis hierher und nicht weiter? Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und es soll immer im Interesse des Kindes entschieden werden. Und hier, muss ich sagen, sind auch Eltern sehr gefordert, dann gemeinsam zu schauen, was ist für mein Kind das Beste. Gesetzlichen Anspruch haben Eltern, gemeinsamen Unterricht zu bekommen für ihr Kind. Das heißt, da darf es eigentlich keine Ausschlusskriterien geben. Aber in intensiven Gesprächen und Netzwerken soll wirklich im Interesse des Kindes geschaut werden, wo ist der beste Lernort. Und da möchte ich nicht sagen, entweder oder, sondern bitte miteinander das zu entscheiden.
Gibt es Unterschiede bei der Schulbekleidungswahl? Ein Kind braucht mehr körperliche Unterstützung oder als Lernhilfe oder auch, dass es sich besser sozial integriert. Welche Möglichkeiten gibt es dafür die Schulbekleidung?
Das ist wirklich individuell unterschiedlich, von Kind zu Kind den Bedarf abzustecken. Wenn sind es ausschließlich motorische Defizite in Bewegungs- und Handlungsspielraum. Es gibt allerdings, wir sind bei uns im Verein 8 Schulbegleiter mit 8 verschiedenen Kindern, Persönlichkeiten und deren Defiziten bzw. Hilfebedarfsthemen. Es gibt da große Unterschiede. Auf jeden Fall hat man immer eine quasi, wie soll ich sagen, so eine latente pädagogische Aufgabe hat man eigentlich immer. Da ist man immer dabei. Man ist auch immer Ansprechpartner für das Kind, auch bei Problemen aufgrund der, sage ich mal, engen Zusammenarbeit. Und was aber ein Schulbegleiter, glaube ich, überhaupt nicht macht, sind Hilfstätigkeiten bzw. Übernahmen von Tätigkeiten aus dem pädagogischen Bereich, die den Lehrern obliegen. Was in der Praxis leider ein großes Problem ist, weil die Lehrer aufgrund von fehlenden Vorbereitungen bzw. Schulungen zum Thema Behinderung oder so eigentlich überfordert sind.
Wie werden denn Schulbegleiter überhaupt ausgebildet und qualifiziert für ihre Tätigkeit und wie funktioniert das mit speziellen Qualifikationen wie zum Beispiel Punktschrifterlernung oder das Erlernen auch von Gebärdensprache?
Das war ja das große Ansinnen, die Schulbegleitung zwar nicht mit einem Beruf zu unterlegen, also ein neues Berufsfeld aufzumachen, aber mit dem Curricula eine Möglichkeit zu haben, den Schulbegleiter, der nicht immer aus einem pädagogischen, sozialpädagogischen, pflegerischen Bereich kommt, ein Handwerkszeug in der Ausbildung an die Hand zu geben. Richtung Brailleschrift oder Gebärdensprache war von Anfang an nicht der Ansatz und das ist dann wieder Aufgabe eines Trägers. Wenn ein Kind genau mit dieser spezifischen Behinderung kommt, wäre der Träger oder ist der Träger dann auch verpflichtet, einen Schulbegleiter mit solchen Kenntnissen bereitzustellen. Denn wir sollen das Kind da abholen, wo es Hilfe braucht. Und wenn ich erst gar nicht mit ihm kommunizieren kann, kann ich auch den Schulbegleiter nicht stellen. Also das wäre auch, weil ich momentan in meinem Schulbegleiterpool keinen habe, der im Moment Gebärdensprache und Brailleschrift hat, wäre für mich ein Ausschlusskriterium, weil ich das eigentlich auch dem Kind nicht zumuten kann, jemand, der nicht mit ihm kommunizieren kann, dann als Schulbegleiter an die Seite zu stellen.
Man muss auch unterscheiden eigentlich generell zwischen sonderpädagogischen Aufgaben und Schulbegleitung. Schulbegleitung ist eigentlich nach meiner Ansicht mehr eine Alltagshilfe. Man muss das irgendwo trennen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt gedanklich gediegen ist in den Entscheidungsgremien, aber da muss man unterscheiden.
Die Aufgaben eines Schulbegleiters grenzen sich ganz stark vom pädagogischen Mitarbeiter ab. Er ist, wie gesagt, eine Begleitperson, eine Alltagsbegleitperson in allen Lebenslagen, aber nicht dafür zuständig, den pädagogischen Prozess des Kindes zu führen oder zu leiten. Es ist ein Unterstützer, ein Helfer und ein Begleiter des Kindes.
Gerade in Bezug auf die Gebärdensprache wäre es ja dann auch als Unterstützung zu sehen.
Wenn solche Kinder kommen, muss man, und dazu stehe ich, das ist nicht Eingriff in den pädagogischen Bereich, sondern das ist die Kommunikationsebene. Und das muss ich dann mit diesem Kind, also für dieses Kind dann auch jemanden finden, der in diesen Techniken beschult ist oder kennenlernt. Ob man die dann über den freien Träger in Ausbildung bringt, das ist ein großer Wunsch. Ja, aber das sind dann auch finanzielle Fragen. Und wenn man jetzt meine Wunschagenda stellen würde, würde ich immer wieder das Curriculum von quasi aufleben lassen. Es konnten leider nur 45 Schulbegleiter in den Genuss kommen, diese Ausbildung zu genießen, und ich würde es fortführen. Wenn wir gemeinsamen Unterricht haben wollen mit den jetzigen Rahmenbedingungen, wo ich Schulbegleiter etabliert sehe, dann muss man auch Schritt 2 gehen und sagen, die Schulbegleiter müssen ein gewisses Grundwissen erlangen im rechtlichen und im behinderungsspezifischen, in Sozialkompetenzen bis hin auch zum Richtung Eigenschutz. Supervision. Die Schulbegleiter sind in der Schnittstelle zwischen Eltern, zwischen Schulen und dem Träger. Das muss harmonieren und das ist auch Spannung. Das müssen sie aushalten.
Welche Voraussetzungen muss man denn als Schulbegleiter mitbringen?
Wir schauen, was braucht das Kind, und genau das wird gewährt. Braucht ein Kind eine pflegerische Maßnahme, dann schauen wir schon, dass jemand im pflegerischen Bereich eine Grundausbildung hat oder wenigstens Erfahrungen sammeln kann. Denn jemand, der eine körperliche Beeinträchtigung hat, da muss ich schon wissen, wie hebe ich, wie lagere ich, wie unterstütze ich in der Körperpflege. Bei Kindern, die jetzt im Bereich des Lernens beeinträchtigt sind, da muss ich wissen, wie kann ich mit ihm kommunizieren, wie ist vielleicht auch seine Sozialkompetenz. Ich muss die Ebene finden, und das fand ich so schön, die Chemie muss stimmen. Man kann es nicht erlernen, die Chemie muss stimmen, und bei den Kindern ganz besonders. Und nicht immer haben wir das große Glück, dass wir sehr lange Eltern und Kind kennenlernen können. Gerade bei Kindern in der ersten Klasse kann von heute auf übermorgen der Schulbegleiter gestellt werden oder das Kind braucht Hilfe. Und dann haben wir nicht immer die lange Kennenlernzeit, aber wir achten dann schon, dass wir in den ersten Wochen Intensivkontakt haben, damit man Chemie zwischen allen Beteiligten ausloten kann.
Was passiert denn, wenn genau die Chemie nicht so stimmt?
Dann muss ich die Schulbegleitung verändern. Das heißt, ich bin als Träger dann auch gewillt, einen anderen Schulbegleiter an die Seite zu stellen. Und wenn ich es nicht kann, und da muss ich sagen, arbeiten wir auch sehr eng mit Aktivleben zusammen, dann würden wir auch dort gegebenenfalls anfragen, ob die Schulbegleitung übernommen werden kann.
Grundvoraussetzung, denke ich, ist aber, dass alle ehrlich sind. Denn jeder versucht ja, seinen Arbeitsplatz möglichst zu erhalten. Und hier braucht es aber die Ehrlichkeit miteinander. Denn wenn ich merke, dass ich mit dem Kind oder mit dem Schulbegleiter oder mit den Eltern oder mit der Schule nicht zurechtkomme, dann muss es eine Ansage geben. Ansonsten gibt es Crash. Das Kind merkt es als allererstes. Und das ist ja derjenige, der eigentlich gefördert, begleitet und geschult werden soll, der auf seinen Weg gebracht werden soll. Und das muss immer Ziel sein für alle, für den Lehrer, für den Begleiter, für alle rundherum. Und ich denke, hier braucht es einfach genügend Ehrlichkeit. Wenn der Schulbegleiter merkt, ich komme mit dem kleinen Krutsch eben wirklich nicht zurecht, muss er eine Ansage machen, damit eben dieser Austausch ausgelebt werden kann. Ja, wenn man das nicht macht, wenn man da zu lange wartet, dann geht sehr viel kaputt.
Warum gibt es denn keine gemeinsame Informations- und Beratungsstelle für die Eltern, beziehungsweise auch für die freien Träger, um alle unter einen Hut zu bringen?
Es hat eine Petition gegeben, beziehungsweise auch eine Anfrage. Kann man diese Erfahrungen, die wir aus dem Projekt gesammelt haben, nicht in eine Beratungsstelle etablieren? Diese Beratungsstelle könnte die Aufgabe haben, auch einen Pool an Schulbegleitern zu haben, auf den man zurückgreifen kann, die Ausbildung oder Qualifizierung der Schulbegleiter zu übernehmen und genau auch dieses Netzwerk aufzubauen. A, ist es schwierig, die Kompetenzen zuzuordnen. Ist das nun eine Maßnahme, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen ist, sprich dem Sozialministerium? Ist es eine Qualifizierungsmaßnahme, eine Bildungsmaßnahme, die dem Kultusministerium zuzuordnen ist? Und wer soll es bezahlen? Wer soll schlicht und ergreifend diese Beratungsstelle, die ich für äußerst wichtig halte, auch für die Eltern, dann in der Finanzierung übernehmen? Wir haben sehr viele Beratungstätigkeiten. Jeder ist verpflichtet zur Beratung bis hin zur Servicestelle nach SGB 9, die ja die Beratung für Eltern und Kinder übernehmen muss. Aber das Netzwerk ist so groß, dass es wirklich einer individuellen Beratung bedarf. Und es würde auf alle Fälle viel Zeit gespart und auch, bin ich der Meinung, Geld gespart, wenn man hier eine Anlaufstelle schaffen würde, wo Eltern, Schule, Behörden zugreifen können und eine Netzwerkarbeit aufgebaut würde.
Noch ein paar ganz praktische Fragen. Ich bin jetzt als Schulbegleiter tätig. Wie sieht denn meine Arbeitszeit aus? Was mache ich in den Ferien, bei Klassenfahrten, Wandertagen, Sportunterricht?
Also die Arbeitszeiten sind, je nachdem wie die Unterrichtsstunden gelagert sind. Bei mir zum Beispiel, ich decke auch nur Hausaufgabenzeiten mit ab, da die vom Elternhaus nicht abgedeckt werden können. Sportunterricht nehme ich mit teil, gebe Unterstützung oder halt Hilfestellung, je nachdem. Was aber das Schulkind alleine machen kann, macht er alleine, dann bin ich halt nur im Hintergrund und passe auf, dass nichts passiert. Das ist ja immer das große, was könnte sein, wenn. Ansonsten, ja, Essen, wir müssen gucken, dass er an den Mittagstisch sich mitsetzen kann, dass er sein Essen bekommt, genügend trinkt. Hier liegt halt ein körperliches Defizit mit vor, sodass ich auch darauf achten muss, dass das Kind genügend Flüssigkeit zu sich nimmt, regelmäßig zur Toilette gehen kann. Er macht das alleine, aber es muss darauf geachtet werden, dass er halt geht.
Und zur Klassenfahrt fahren Sie dann auch mit?
Zur Klassenfahrt auch. Es ist auch eine Begleitung angesagt. Auch bei Wandertagen. Also es ist wirklich rundum. Der Schulalltag wird komplett begleitet mit allem drum und dran.
Wer ist denn verantwortlich, wenn es zu einem Unfall kommt? Oder so alltägliche Sachen, wenn ein Kind regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Übernimmt das dann auch der Schulbegleiter?
Ich selber habe da keine Erfahrung bisher gemacht. Es gibt aber, glaube ich, bei uns im Verein ein oder zwei Kinder. Da wird halt drauf geachtet, dass die Medikamente regelmäßig genommen wird. Also das ist dann ein Sonderfall. Individuell ist auf das Kind bezogen. Wenn es Medikamente nehmen muss, dann denke ich schon, wer soll sonst drauf achten? Also diese, sagen wir mal, Aufsichtspflicht, die der Schulbegleiter hat, die kann ihm keiner abnehmen. Ein Klassenlehrer nicht, der 25 andere Kinder hat oder so, kann sich um sowas nicht kümmern, logischerweise. Ne?
Die Medikamentengabe muss aber in Absprache mit den Eltern erfolgen. Also und auch, dass das schriftlich festgehalten wird, dass der Schulbegleiter die Medikamente geben darf und die Dosis muss auch schriftlich festgehalten werden. Da geht es halt um rechtliche Ansprüche.
Genau, die Medikamentierung ist genau geregelt. Lehrer dürfen keine Medikamente geben. Auch nicht in Absprache der Eltern. Das liegt vollkommen in Elternhand. Wir haben ein Kind an der Schule, das ist ein Diabetikerkind. Der Lehrer ist der Wächter. Alle Lehrer, also die ganze komplette Lehrerschaft ist, als das Kind eingeschult wurde, gefragt worden. Ja, ob wir diese Aufgabe übernehmen, denn das Kind hat bestimmte Strecken alleine ohne Schulbegleiter zu bewältigen und es ist immer in einem Dreieckskontakt. Das heißt, es hat ein Handy bei sich als Wächter, kann sofort die Nottaste drücken für die Mutti und die Mutti ist derjenige, der dann im Sekretariat Alarm schlägt, falls das Kind irgendwo zusammensackt oder unterzuckert oder überzuckert ist. Und das ist wirklich so, dass jeder Lehrer über dieses Kind Bescheid weiß, ja, und dann eben sofort helfen kann. Aber die Verantwortung liegt im Elternhaus. Die Medikamentierung, selbst bei solchen Kindern, liegt im Elternhaus.
Und sollte es jetzt zu so einem medizinischen Notfall kommen, wäre es?
Dann sind wir verpflichtet, Hilfe zu holen, die SMH. Und das ist genau geregelt, wenn es zu einem Unfall kommt. Für einen Unfall kann keiner was. Also keiner fabriziert einen Unfall aus dem Handgelenk und sagt, jetzt stürz mal schnell. Ja, und wenn das so ist, sind wir abgesichert, auch rechtlich abgesichert. Wir haben erste Hilfe zu leisten und dann sind die Eltern zu benachrichtigen, die dann die nächsten Schritte übernehmen. Ja, die Krankenhäuser reagieren ja heutzutage schon so, dass die Kinder nicht mehr nur ruhig gestellt werden, sondern dass sie Erstversorgung bekommen und dass auch Eltern geholt werden in schwierigen Fällen.
Sind solche Verletzungssituationen auch, naja, so eine abschreckende Vorstellung für einen Lehrer an einer ganz normalen Grundschule?
Nein. Wenn er lange genug im Dienst ist, nicht. Weil dann hat er schon Erfahrungen. Wenn es ein Neulehrer ist, der wirklich erst 2-3 Jahre im Dienst ist, dann braucht er einfach einen gestandenen Lehrer als Helfer neben sich. Weil er ist in den Situationen dann jedes Mal das erste Mal. Ja, und das fängt schon an, wenn, ich sag mal, ein normales Kind, dem ist übel, der wird grün, er bricht. Das hält nicht jeder aus. Und da muss man einfach erstmal seine eigenen Erfahrungen mit sich selber machen. Und wenn man hier eben, da braucht es eine Kette, eine Reaktionskette. Was tue ich zuerst, was tue ich als nächstes und. Und auch das muss ein Lehrer erst lernen. Und das Leben ist die Schule. Das lernt man nicht an der Uni. Das lernt man erst, wenn man im Beruf steht.
Wie gestaltet sich das bei angestellten Schulbegleitern? Wer bezahlt dann die gibt es überhaupt Qualifizierungsmöglichkeiten und wie ist da die Finanzierung? Oder wenn jetzt die Frau Grube käme und würde bei der AWO anfragen, ist ja nun perspektivisch, dass sie auch mal ein anderes Kind betreut, sie möchte gern Preilschrift lernen, wer würde ihr das finanzieren?
Als ersten Schritt würde ich gemeinsam mit dem Sozialamt nach Wegen suchen und in der zweiten Linie bin ich dann, wenn ich mich dieser Aufgabe stelle, verpflichtet, auch diese Fort- und Weiterbildung zu übernehmen, die Kosten. Aber wie gesagt, der erste Weg wäre immer zu schauen, gibt es jemanden, der die Vorkenntnisse hat? Denn in unseren Kostensätzen kann man nicht noch eine Fortbildung in Größenordnungen refinanzieren. Das geht nicht. Wir handeln es so, dass zu dem Bereich der Schulbegleitung im Schuljahr immer Fortbildungsmaßnahmen gehören. Wer nicht einen aktuellen Erste-Hilfe-Schein mit hat, der wird Erste-Hilfe-Kurse besuchen. Wir bieten an jetzt Deeskalation, weil wir auch Schulbegleiter haben, die mit recht großen und auch Schülern mit Fremd- und Eigengefährdung zum Teil umgehen. In Notsituationen, also auch das müssen wir anbieten. Dann, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, Supervision durchzuführen und über unser Therapie- und Förderzentrum auch behindertenspezifische Fragen zu klären. Dienstberatungen zählen einmal im Monat dazu, Fort- und Weiterbildung zu machen, aber speziell auf Brailleschrift oder auf Gebärdensprache. Wie gesagt, noch keine Anfrage gehabt. Müsste man dann fallbezogen klären.
Das ist kein Geld vom Sozialamt, wenn das Kind nicht in der Schule ist. Das heißt, das Kind ist 4 Wochen krank, dann fließt für den Träger kein Geld vom Sozialamt. Das ist halt noch so ein Risiko, was der Träger dann auch noch tragen muss in dem Sinne.
Wie ist das in den Sommerferien?
Sommerferien, also ich bin 3 Jahre lang in den Sommerferien arbeitslos gewesen, weil mein Arbeitsvertrag nur für die Schulzeit gilt. Inzwischen bin ich auf eigenes Risiko quasi im Verein ganzjährig, also unbefristet, eingestellt worden. Aber diese, sag mal, Einnahmendefizite muss der Verein, also der Träger, dann selber kompensieren.
Wie ist das dann bei der AWO? Sind da die Schulbegleiter auch während der Ferien fest angestellt oder richtet sich das nach dem Bewilligungszeitraum?
Nach dem Bewilligungszeitraum und wir streben an, auch die Ferien in den Bewilligungszeitraum mit einzubeziehen. weil man sagen muss, Ferien wäre auch für ein Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf 6 Wochen fern losgelöst vom Schulbegleiter, der ja dann bei dem Träger nicht arbeiten würde, sich arbeitslos melden müsste. Ich gegebenenfalls ihn gar nicht wieder zur Verfügung habe. Ich strebe immer an, dass man auch die Ferienzeiten begleitet. Das natürlich auch heißt, dass der Schulbegleiter während der Ferienzeit die Ferienspielzeiten, Ferien auch begleitet. Er hat selbstverständlich, also wir haben zurzeit bis auf einen Schulbegleiter alle im Arbeitsverhältnis. Ich habe also keine Honorarkräfte mehr, die habe ich nur bei Ausfall und Krankheit. Dass dann während der Ferienzeit auch der Urlaub, der ihm gesetzlich zusteht, genommen wird. Und wie gesagt, die anderen Zeiten mit der Absprache der Eltern und Schule, wenn möglich, dann auch gestaltet wird.
Wie gelingt es denn von Lehrer, aber auch von Schulbegleiterseiten am besten, das Kind in eine Klasse zu integrieren, ohne dass so eine Sonderstellung stattfindet?
Ja, ich denke mal, für das Kind ist es überhaupt kein Problem. Ich denke, die Erwachsenen machen sich da sehr, sehr viel mehr Gedanken darüber, wie das Kind sich einfügen könnte. Kinder sind untereinander hemmungsloser, sind bereiter, sozial miteinander schneller umzugehen, haben nicht die Barrieren, nicht die Schranken im Kopf und gehen aufeinander zu. Und der Vorteil ist bei unserem Schüler gewesen, dass er in der ersten Klasse wie alle anderen Kinder eingeschult wurde. Also alle haben den Wechsel vom Kindergarten in die Schule vollzogen, sind in einer Gruppe zusammengefügt, die sich erst arrangieren muss, wo jeder seinen Platz finden muss, wo sich jeder erst mal darstellen muss und um Anerkennung auch sich erarbeiten muss. Und da treten solche Dinge in den Hintergrund. Ja, die Auffälligkeiten sind meistens dann von uns Erwachsenen produziert. Und da muss man auf sich selber als Erwachsener achten, dass man das so organisiert, dass das Kind eben hier ohne Probleme integriert wird. Und ich denke, wenn die Klasse von Anfang an gewöhnt ist, dass da viele Personen sind, ja, und ich habe das ja in diesem Schuljahr das allererste Mal mit dem vollen Ballett im Hintergrund, also nicht nur die Schulbegleiterin, sondern der mobile Dienst und Leute, die sich um die Kinder kümmern, die sprachlich nicht auf der Reihe sind. Also es bewegen sich nicht nur der Lehrer in der Klasse, sondern der Erzieher, der Schulbegleiter, die Lehrerin, die den mobilen Dienst abfängt, die Sprachleute. Dann sind die Kinder das gewöhnt. Wir sind Ausbildungsschule, wir haben Referendare in der Schule, die kommen zu Besuch, die Türen gehen auf, die stehen den ganzen Tag auf. Wir haben dann im Haus Leute, die sich frei bewegen, die eine Informationsveranstaltung haben und die dann in die Klassenräume hineinschauen dürfen oder die hineinkommen, auch den Kindern Fragen stellen oder zugucken eine Weile und dann wieder gehen. Und durch dieses Arbeiten ist es für die Kinder uninteressant. Interessant wird es, wenn ich krank werde oder mein Schulbegleiter krank wird. Da haben wir eine Notfallebene von der Schulseite geschaffen. Das heißt, hinter mir stehen mindestens 2 Leute, die diese Arbeit abfangen, weil hier muss lückenlos gearbeitet werden. Und bei ihr ist es genauso. Ja, die Frau Siebert ist diejenige, die nachts noch anruft und Leute organisiert, damit ich am Morgen nicht ohne Schulbegleiter arbeite. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz toll. Und ich muss sagen, ich habe innerhalb von einer Woche 3 verschiedene Helfer gehabt. Dem Kind ist es egal. Er merkt, hier wird mir geholfen.
Stichwort Anweisung. Wie ist denn die Stellung überhaupt eines Schulbegleiters im gesamten Lehrerkollektiv? Und wer ist dem Schulbegleiter gegenüber weisungsberechtigt? Darf der Lehrer dem Schulbegleiter Anweisungen geben oder muss er sich strikt an das halten, was sein Aufgabenbereich ist?
Na, also der Lehrer muss dem Schulbegleiter sogar Anweisungen geben, zumindest in bestimmten Situationen. Oder halt auch gerade, wenn der Schulbegleiter auch ins Lernen eingreifen muss, weil er da unterstützend wirkt, braucht er klare Ansagen vom Lehrer. Ganz wichtig ist aber auch die funktionierende Kette bei den Lehrern oder bei dem Lehrerkollegium im Hintergrund, dass der Schulbegleiter immer weiß, aha, meine zuständige Lehrerin ist momentan nicht da, aber ich kann mich wenden an. Und dass das eben geregelt ist und dass der Schulbegleiter das auch weiß. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz große Unterstützung an der Moritzschule. Ich kann mich da an jeden wenden, selbst an die Schulleiterin kann ich mich jederzeit wenden. Ich kriege da wirklich auch alle Unterstützung.
Treffen Sie sich da einmal im Monat oder gibt es schulintern da auch eine Sitzung zusammen, wo Sie dann nochmal ins Gespräch kommen, vielleicht auch über den Träger noch?
Wir treffen uns öfter. Also, das war jetzt im Scherz, aber es gibt erstmal wöchentlich eine Auswertung. Meine Schulbegleiterin ist in der Position Beobachtung und auf Augenzuruf teilweise schon reagiert sie, wenn der Junge Hilfe braucht. Hier ist es auch so, dass er im Intellekt gut lernen kann, aber im Körperlichen bestimmte Dinge nicht alleine schafft und da eben Hilfe braucht. Und die Hilfe bekommt er. Mittlerweile funktioniert es so, entweder er sitzt bei uns in der ersten Reihe, dreht er sich rum und zeigt an, ich brauche Hilfe. Oder ich merke es, wenn er eben wirklich kramt und buddelt und buddelt und buddelt. Ja, dann gucken wir uns an und dann weiß Frau Grube, dass sie ihm helfen kann. Und wenn sie jetzt in Bereitschaft sitzt, ist sie ja ein Beobachter. Viele Dinge sehe ich im Unterricht nicht so schnell wie sie und sie notiert es. Und diese Auswertung braucht es einfach. Hinweise geben wir uns gegenseitig. Das, was ich von vorn sehe, tauschen wir uns aus und besprechen dann, wie wir weiterverfahren. Und gemeinsam mit dem Träger sitzen wir eben vierteljährlich zusammen, machen Auswertung vor den Ferien, sagen abschnittsweise, wie es weitergeht oder welche Hilfspapiere entstehen müssen, um die Arbeit zu gewährleisten.
Nun wurde ja schon darüber geredet, dass es je vom Träger abhängig ist, ob eine Schulbekleidung festangestellt ist oder als Honorarkraft. Kann man denn davon leben, Schulbekleider zu sein? Frage an beide Schulbekleider.
Ist nicht üblich. Schulbekleidung ist eine Herzenssache.
Ja, denke ich auch. Schulbekleidung ist eine Herzenssache. Man muss schon, denke ich, mit Leib und Seele dabei sein. Man muss das gern machen. Ja, und Bezahlung, naja. Für die Verantwortung, die wir teilweise haben, ist es, glaube ich, naja.
Das daran, weil es noch in so einer Grauzone ist, weil es noch nicht deklariert ist, richtig als qualifiziertes Berufsfeld?
Weil es nicht deklariert ist als qualifiziertes Berufsfeld. Und es wird ja immer gesagt, es bedarf auch keiner Qualifikation. Ich muss nicht die Pflegefachkraft sein, wenn ich die sein müsste. Weil Pflegemaßnahmen durchgeführt werden müssen, die nur eine Pflegefachkraft macht, dann muss dann auch hier der Pflegedienst dran. Müssten es Aufgaben sein, die ein Pädagoge, dann muss der Pädagoge ran. Dann muss geguckt werden, ob das Schule leisten muss. Wir haben sehr, sehr viel diskutiert, gerade, ich rede jetzt von dem Projekt quasi, wie ist die Finanzierung? Die Leute müssen ja auch ihr Auskommen davon haben. Das ist nicht der Ansatz. Weil wir keine Qualifikation dahinter stellen, kann ich auch dann nicht dementsprechend vergüten.
Frau Grube, wie fand denn bei Ihnen das Kennenlernen mit Ihrem Schulkind statt?
Also ich habe das Schulkind vorher einmal gesehen, die Eltern einmal gesehen und dann ging schon gleich mit dem ersten Schultag los. Man weiß nicht, wie reagiert das Kind auf einem oder wie reagiert das Kind im Allgemeinen auf Schule, weil es war der erste Schultag, es war überhaupt gar keine Schulerfahrung vorhanden und das war für das Kind komplett neu und für mich auch komplett neu. Und wenn wir da nicht so eine unterstützende Klassenlehrerin gehabt hätten, das hätte genauso gut auch schief gehen können.
Was waren denn die anfänglichen Probleme?
Probleme waren eigentlich mehr so die Angst. Kann ich dem gerecht werden? Was wird von mir jetzt verlangt? Kann ich das auch leisten? Kann ich das bringen? Und vor allen Dingen, das Schulkind, den sieht man die Krankheit nicht unbedingt an. Und da ist ja natürlich schon wieder so der Zwiespalt. Was hat er jetzt genau? Mache ich das alles so richtig oder tue ich ihm womöglich noch Schaden zufügen in manchen Situationen? Das ist eben so die Unsicherheit, weil wir auch im Vorfeld keine Diagnosen, keine ärztlichen Diagnosen oder sonst irgendwas in die Hand bekommen. Wir sind wirklich auf die Mitarbeit der Klassenlehrer und der gesamten Schule eigentlich angewiesen. Und wenn das Verhältnis Schulbegleiter-Klassenlehrer nicht stimmt, dann kann man eigentlich schon aufgeben.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit Lehrer-Schulbegleitung bei Ihnen in der Moritzschule genau ab?
Bei uns läuft ganz viel über Absprache. Also das ist so, dass wir generell einmal in der Woche ein Gespräch führen, uns zusammensetzen, die Woche auswerten, besprechen, was liegt für die neue Woche an, Verhalten auswerten, wo genau Hilfe einsetzen muss, was er alleine machen soll oder wo wir halt der Meinung sind, dass das Schulkind das eben auch schon kann, dass wir austesten, wie weit er alleine gehen kann. Also sowas wird im Vorfeld schon besprochen und dann halt eben auch auf Augenkontakt halten mit der Lehrerin beziehungsweise die mit mir. Das funktioniert mittlerweile wirklich super. Das ist wirklich Hand-in-Hand-Arbeit. Und dadurch funktioniert die ganze Zusammenarbeit ja auch.
Wo gibt es denn, sage ich mal, noch kritische Punkte?
Bei uns speziell ist ein ganz kritischer Punkt hier das Elternhaus. Es kommt vom Elternhaus nicht viel. Momentan sind die eigentlich nur in der Vorderstellung. Sie fordern, leisten aber so gut wie keine Mitarbeit. Und das erschwert natürlich der Schule wie auch dem Schulbegleiter, auch der AWO momentan, ganz schlimm das Arbeiten an sich.
Wie ist das denn mit der Schweigepflicht? Dürfen Sie eigentlich über die gesundheitlichen Probleme dieses Kindes mit der Lehrerin, also dürfen Sie untereinander darüber reden?
Untereinander ja, das gehört ja zum Beruf dazu. Aber nach außen hin tragen dürfen wir nicht. Auch wir Schulbegleiter haben eine Schweigepflicht einzuhalten und haben das auch im Vorfeld unterschreiben müssen. Datenschutzerklärung.
Ist ja auch problematisch, dass oft die Bewilligungen zu lang brauchen. Also dass es im Vorfeld langfristige Planung der Eltern oder auch der Schule notwendig sind, dass manchmal die Kennenlernphasen gar nicht da sind für einen Schulbegleiter. Mit dem ersten Schultag haben sie das Kind erst kennengelernt.
Ja genau, also ich hatte die Möglichkeit, das Kind am Tag der Schuleinführung kennenzulernen und dann halt erst mit dem ersten Schultag ging das richtig los und dann war auch die Chance da, das Kind erst richtig kennenzulernen.
Das Quasi-Projekt hat ja auch festgestellt, dass die Bewilligungspraxis zeigt, dass kaum Zeitraum bleibt, dass sich Kind und Schulbegleiter ausreichend kennenlernen können.
Es gibt Vorgaben, wann wird gemeldet, dass ein Kind Schulbegleitung braucht oder mehr Unterstützung als die Schule leisten kann. Einmal, wenn ein Kind eingeschult wird in der ersten Klasse, dann sollte es eigentlich schon mit einem Übergabemanagement vom Kindergarten aus geschehen. Wenn hier die Zeit eingehalten wird und ich sage mal mit dem Anmelden an der jeweiligen Schule parallel dann über das Schulamt und das Sozialamt einen Antrag auf Schulbegleitung gestellt wird, dann kann man es auch realisieren, dass das Kind zum ersten Schultag den Schulbegleiter hat und im Vorfeld auch seinen Schulbegleiter kennenlernt. Das ist immer kann und das bedarf aller Parten. Ist ein Kind im Unterricht schon und es wird während der Schulzeit festgestellt, also trotz veränderter Schuleingangsphase, Kind kann definitiv nur weiter an der Schule betreut und beschult werden, wenn ein Schulbegleiter beigestellt wird, dann habe ich auch die Möglichkeiten im Vorfeld den Schulbegleiter mit Kind bekannt zu machen. Das ist immer Einzelfall geschuldet und wir müssen auch mal ehrlich sagen, in Thüringen steht gemeinsamer Unterricht schon sehr lange im Schulgesetz. Aber wenn wir schauen, seit wann er praktiziert wird, ist das noch kein langer Zeitraum. Also ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir reden zwischen 5 und 6 Jahren, beziehungsweise an den Schulen, die es im Konzept haben, ist es ja 10 Jahre, aber in der Fläche noch nicht bekannt. Und das ist genau auch ein Kritikpunkt oder ein Wunsch, dass es hier ein besseres Übergabemanagement gibt. Wenn bekannt wird, Kind bedarf Schulbegleitung oder Unterstützung im Unterricht, dass es hier wirklich ein abgestimmtes Übergabemanagement gibt vom Kindergarten zur Schule, von der Grundschule in die weiterführenden Schulen, also Regelschulen oder Gymnasien. Das ist ein Netzwerk, von dem ich gesprochen habe. Und das sind so auf der Wunschliste ganz, ganz große Highlights. Treffen, Kennenlernphasen, die dann selbstverständlich auch immer im Interesse des Kindes sein müssen und alle Wünsche enden dann auch häufig mit der Refinanzierung. Beratungsstellen war so etwas, was auch in das hineinfällt, denn das wäre auch ein Anlauf. Da könnten Eltern, da könnten Betroffene, Gesetzgeber alle an einen Tisch und dann würde man Fälle sehr, sehr zügig auch im Interesse der Schule regeln können. Denn hier muss ich auch mal ein absolutes Lob an die Moritz-Schule geben. Die hat sich mit einer Klassenlehrerin, der Frau Feidenhansel, auf den Weg gemacht und gestaltet einen gemeinsamen Unterricht, wo jedes Kind mitgenommen wird, kein Kind ausgegrenzt wird, jede kleine Persönlichkeit individuell gefördert wird. Und ich glaube, auch Frau Grube sich vom ersten Schultag aufgenommen fühlt. Sie ist zur Schuleinführung als Teammitarbeiterin benannt worden. Also so etwas tut gut. Das ist ein Stellenwert und es hat die Schwellenängste für alle Eltern, die bei der Schuleinführung waren, sofort genommen. In der Klasse ist eine weitere Schulbegleiterin, man hat nicht gesagt Pädagogin, hier ist eine Schulbegleiterin und es war keinerlei Diskussion, warum ist jetzt hier noch eine Person dabei.
Im kleinen Modell funktioniert das ja bei Ihnen. Was würden Sie denn zusätzlich noch vielleicht auch vom Bildungsministerium fordern, dass es auch im größeren Rahmen funktioniert?
Also Zeit. Zeit ist eigentlich das, was wir brauchen, um bestimmte Sachen zu entwickeln. Es wird gesagt, Sie haben 3 Jahre Zeit, um ein Kind dahin zu bringen, dass es versetzt wird in die 3. Klasse. Das ist gut und schön, aber dieses Kind braucht vielleicht mehr Zeit und die hat es dann nicht. Das heißt, es kommt in die 3. Klasse, in der 3. Klasse darf es nicht wiederholen. Es kommt in die 4. Klasse und dann wird entschieden, wechselt es in die weiterführende Schule. Also hier muss einfach noch individueller gearbeitet werden und da sind die Rahmenbedingungen noch nicht so fertig aufgebaut. Was ich mir auch wünschen würde, wäre eben, dass jede Klasse so einen Schulbegleiter hat. Weil es ist einfach für den Lehrer ein Segen. Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Ja, man kann nur sagen, für uns war es ja so, ich bin darauf eingestellt worden, ich wusste, ich habe nur diese eine Chance, mach die Tür auf, zieh sie rein und mach sie wieder zu. Und das funktioniert, weil es geht nicht um die Lehrer, es geht nicht um die Erzieher, hier geht es um die Kinder und um unsere Kinder. Und wir müssen Verantwortung tragen für unsere Kinder.
Gibt es denn auch Erfahrungen in weiterführenden Schulen bzw. in Berufsausbildungen?
Wir haben einen jungen Mann, der zurzeit eine Ausbildung und zwar im Bereich der IT-Technik absolviert und eine Schulbegleitung erhält im Bereich der Berufsausbildung und in den Seminaren. Es ist eine sehr gute Erfahrung. Er hat diese Unterstützung notwendig, entwickelt seine Persönlichkeit ganz toll. Er hat selber entschieden, ob er den Schulbegleiter angibt oder nicht im Klassenverband. Und das ist die gleiche Kette. Es bedarf immer einer Absprache und immer die Einbeziehung des Schülers. Dann haben wir Schüler im Regelschulbereich. Auch hier trifft eigentlich das gleiche Verfahren zu. Ein Netzwerk bedarf es, um Schulbegleitung optimal gelingen zu lassen.
Frau Sieber, abschließend eine Zusammenfassung in aller Kürze. Informationen zum Thema finden Eltern wo?
Informationen zum Thema Schulbegleiter finden Eltern einmal in dem wunderbaren Handreichung zur Schulbegleitung, den Elternratgeber Schulbegleitung in Thüringen. Der ist einmal noch in Buchform zu erhalten bei der Arbeiterwohlfahrt, Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement GmbH. Und einmal im Internet info@ibis-thüringen.de bzw. www.schulbegleiter-thüringen.de. Hier erhalten Eltern einen umfassenden Hinweis bis hin zu Antragsformularen, Widerspruchsverfahren und auch eine große Übersicht, wer ist für mich Ansprechpartner, an wen kann ich mich beratend wenden.
Informationen für Schule, Lehrpersonal und Beratungslehrer und Lehrerinnen gibt es wo?
Für Schulen und Beratungslehrerinnen ist immer das örtliche Schulamt zuständig. Dort gibt es in jedem Schulamt eine Mitarbeiterin, die genau für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zuständig ist. Also für Schulen, die sich auf den Weg des gemeinsamen Unterrichts machen.
Und für Interessierte, die gern Schulbegleiter werden möchten?
Man kann sich gerne an den Träger wenden. Wir hatten hier 2 Träger, also man kann sich gerne an mich als Arbeiterwohlfahrt wenden und sein Interesse signalisieren. Wie gesagt, ich weiß nie, was im nächsten Jahr an Schülern kommt. Ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Schüler den gemeinsamen Unterricht nutzen können, vom ersten Schultag an. Wenn die Schulbegleitung erforderlich ist, unterstütze ich hier gerne. Aber ich kann nie sagen, im nächsten Schuljahr haben wir 20, 30, 40, das weiß ich nicht.
Also wer sich für diese Tätigkeit interessiert, einfach eine formlose Bewerbung schicken an alle möglichen Träger, die das anbieten. Ja, dann schauen. Ich denke, sie halten das dann so im Hinterkopf und müssen ja auch gucken, passt das jetzt zu dem jeweiligen Kind mit dazu.
Ich habe im Prinzip einen Schulbegleiter-Bewerberpool aufgebaut. Die Bewerber erhalten auch immer die Rückmeldung zur Zeit, wenn es so ist, keine Stelle frei, darf ich sie in den Bewerberpool einspielen. Selbstverständlich, wer arbeitslos ist, wird sich anderweitig umschauen, aber es gibt auch welche, die dann nach einer längeren Zeit noch keine Tätigkeit gefunden haben und die dann sogar nach einem Jahr noch für mich zur Verfügung standen. So bin ich zu Frau Grube gekommen.
Wenn man ganz weit in die Zukunft schaut und ich mir diese UN-Behindertenrechtskonvention vornehme und die eigentlich so verstehe, dass alle Kinder inklusiv gemeinsam miteinander lernen und das wunderbar funktioniert in kleinen Klassen mit super toll ausgebildetem pädagogischem Personal, kann dann diese Schulbegleitung nur eine Zwischenlösung sein?
Bei einem inklusiven Unterricht werden wir über keine Sonderstellung von irgendjemanden reden, sondern sind wir alle mittendrin. Dann wird wirklich eine Schule der Ort für jedes Kind sein, eine Klassenstärke dem Kinder angepasst oder allen Kindern angepasst und auch dementsprechendes Personal zur Verfügung gestellt. Ob der dann Schulbegleiter heißt, ob der Mitarbeiter der Schule heißt für den Fachbereich Unterstützung, ist eigentlich egal. Wenn wir die Behindertenrechtskonvention wortwörtlich nehmen, dann soll an den Bedarf des Einzelnen abgestellt werden. Und jeder Mensch hat einen Bedarf. Und die Summe macht und die Vielfalt macht das Schöne aus. Und so muss Schule sich entwickeln.
Wäre dann die nächste Konsequenz, dass dann vielleicht Schulbegleiter irgendwann auch mal von der Schule in der Schule direkt beschäftigt sind?
Ja, dann wäre die Dienst- und die Fachaufsicht in einer Hand. Und ich könnte es variieren. Aber Schulbekleidung, ich betone das immer so, ist eine Einzelfallhilfe und eine Eingliederungshilfe und die steht dem einzelnen Kind zu. Und wenn ich sie an die Schule gebe, muss ich dann auch genau definieren, dass dem Kind die Hilfe zukommt. Ist engstirnig gesehen, aber es ist nun so das Gesetz.
Das soll es zum Thema Schulbekleidung erstmal gewesen sein. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Studiogästen.
Doris Sieber von der Arbeiterwohlfahrt Thüringen. Detlef Zimmer, tätig als Schulbegleiter in der Waldorfschule und vermittelt vom Aktiv-Leben-Konzept. Der Vater von Vincent, Michael Menz, Petra Feitenhanse als Lehrerin der staatlichen Moritzschule in Erfurt und die von ihr mitgebrachte Schulbegleiterin Steffi Grube.
Vielen Dank, dass Sie da waren und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke und tschüss.
Danke, tschüss.
Wiedersehen.
Darf ich mal sagen, dass das sowas von angenehm ist, mit Ihnen hier zusammenzuarbeiten?
Und redaktionell für dieses Gespräch haben sich das Hütchen aufgesetzt Nadine Sabbat
und Katja Hinz. Weiterführende Links und Informationen zum Thema Schulbekleidung sind auf unserer Internetseite www.radio-frei.de nachzulesen.